Ja, wir sind nicht in Köln, nicht in Deutschland, sondern in dem im Land der Liebe, Jonas, haben wir uns gemeinsam eine Ferienwohnung gegönnt und verbringen hier schon aktuell 8 oder 9 wunderschöne Tage miteinander, nicht wahr?
Ein kleiner romantischer Ausflug unsererseits.
Wir hatten gerade super romantisch Spaghetti mit Pesto auf dem Balkon und haben auf Le Cani runtergeguckt. Das ist quasi der Ort direkt neben Cannes. Und ich habe direkt für den Anfang mal eine Nachricht von Lenny mitgebracht, von Signal. Soll ich die mal abspielen?
Hau raus.
Wie fühlt sich das eigentlich an, meinen Traum zu leben? Hä? Sagt's mir. Es ist schlimm. Jedes Mal, wenn ich eure Insta-Stories sehe, bin ich so richtig neidisch, weil ihr einfach das Coolste überhaupt erlebt. Aber ich gönn's euch, ich gönn's euch. Ich will eigentlich auch nur wissen, wie Teenage Sex and Death at Camp Miasma war, weil das ist... Das ist alles, was ich wissen möchte, weil dieser Film wird meine ganze Personality. Bitte, bitte sag mir, dass er gut ist.
Also erstmal lustig von Lenny, dass er das so sagt, so als würde er nicht im Jahr irgendwie auf 4 verschiedene Filmfestivals fahren. Er war zuletzt in London auf dem BFI, war auf der Berlinale, war komplett beim Fantasy Filmfest.
Oder jede Woche 4, 5 Filme im Kino anschauen.
Also wenn sich jemand nicht beschweren darf, lass uns wenigstens kann, Lenny. Es war ja mein 2. Mal, dein 1. Mal. Und ja, ich glaube, so ein Highlight kam direkt früh, ne?
Ja, genau. Am 2. Abend direkt kam Teenage Sex and Death at Camp Miasma.
Genau.
Oh Gott.
Das ist Miasma übrigens. Ich habe im Film auch drauf geachtet, es heißt Camp Miasma. Ja.
Wir müssen aber auch ein bisschen Lenny dafür danken, dass wir diesen Film gucken, weil ist er hat uns ursprünglich drauf gebracht, den auch zu schauen, weil Lenny war großer Verfechter von I Saw the TV Glow von Jane Schönbrunn.
Genau.
Und genau, der nächste Film von Jane ist eben hier in Cannes gestartet und wir konnten den dann schon am 2. Abend sehen.
Ich finde, I Saw the TV Glow ist so ein absoluter Tipp. Der hat eine sehr subtile, darunterliegende Botschaft über Identität und Sexualität, aber ist gleichzeitig auch so ein Film mit so einem unglaublich eigenen Vibe. Der hat wirklich so einen nostalgischen Charme, der so auf Serien aus der Kindheit anspielt. Also vor allem auch sowas wie, für mich war es halt, wir haben schon mal drüber gesprochen, für uns war es so Buffy. Der so eine ganz eigene Atmosphäre hat und trotzdem diese unglaublich weirde Geschichte erzählt. Also ich mag I Saw the TV Glow sehr, auch wenn es nicht ein Film für jedermann ist. Und jetzt kommt halt Teenage Sex and Death at Camp Miasma raus, allerdings erst im August, wenn ich
im
das
im August in Deutschland.
Ja.
Und dann für das gemeine Volk.
Wir können ja trotzdem schon mal so ein bisschen über unsere, also ich fand den verdammt gut. Wir haben den gesehen letzte Woche.
Ja.
Es kommt mir vor, als wäre es von einer Ewigkeit gewesen, weil ich glaube, wir haben beide irgendwie um die 25, 30 Filme seitdem gesehen.
Ja.
Und das finde ich so ein bisschen Matsch. Ich reise auch tatsächlich morgen schon ab. Wie fandest du denn?
Ja,
worum geht es überhaupt in Teenage Sex in Death at Camp Miasma?
Ich bleibe jetzt für immer hier. genau, in dem Film geht es um eine junge Regisseurin, die ein Horror-Franchise, das so ein bisschen in den letzten Jahren so versagt hatte und mit jedem weiteren Teil unerfolgreicher geworden ist.
Ja.
Und die soll jetzt ein großes Reboot starten. Und dafür fährt sie zu einer anderen Frau, die von Gillian Anderson gespielt wird, die im allerersten Film aus dieser Horrorreihe mitgespielt hat.
Also sie spielt die Schauspielerin aus dem ersten Film quasi, die aber auch wirklich niemand mehr kennt.
Ja.
Und sie lebt lustigerweise mittlerweile im Set von dem ersten Film.
Ja.
Und es ist halt so eine ganz klare Hommage an so Horrorreihen wie Friday the 13th und Halloween und Scream und wie sie alle heißen mögen. Und nimmt dieses Final Girl Prinzip aus Filmen, also dass es immer irgendwie diese eine überlebende letzte Frau gibt und spielt mit diesen Klischees und Tropes bis zum geht nicht mehr, ist äußerst blutig, erzählt aber auch so eine sehr sympathische Geschichte, die bei der Jane Schönbrunn auch schon wieder so tief in ihr Herz gegriffen hat und das so super persönlich und intim gestaltet hat. Das ist ein sehr vielschichtiger Film, wie ich finde, und mir hat der extrem Spaß gemacht.
Ja, also das kann ich auch unterschreiben. Dieser Film ist so krass Meta, wie schon viele andere Filme davor nicht mehr.
Allerdings.
Ja.
Der klappt aber auf so vielen verschiedenen Ebenen, finde ich. Also der ist auch überraschend witzig. Also viele haben sehr, sehr gelacht. Also man darf jetzt hier nicht einen klassischen Horrorfilm erwarten in irgendeiner Form.
Es gibt Horrorelemente, aber
definitiv.
Es geht auch um andere Sachen. Also was ich mitgenommen habe, was durch diesen Film so durchstrahlt, ist Jane Schönbrunns Liebe Filme zu machen und Filme an sich.
Und vor allem aus was für einem Trauma das, also wie diese Filme teilweise das, so ein zugrunde liegendes Trauma gefüttert haben durch Diskriminierung und so weiter und so fort. Aber dass dieses Trauma auch wiederum dabei helfen kann, sich selbst zu heilen, indem es auch diese Kunst füttert und dadurch so ein ewiger Teufelskreis des Filmemachens entsteht. Und das ist so ein super interessanter, wie ich finde, ein extrem smarter Film.
Ja.
Ja, der im August in Deutschland startet. Ich wette, dann reden wir auch noch ausführlicher über
den. Ja, auf jeden Fall. Aber der ist auf jeden Fall ultra special. Ich kann mir auch vorstellen, dass der vielen Leuten nicht gefallen wird, weil er eben so absurd teilweise ist.
Ja.
Aber warum der wahrscheinlich auch so special war und warum wir
Rennys
Traum leben, wir haben den tatsächlich in der Premiere gesehen, zusammen mit Jane Schönbrunn, mit Gillian Anderson und vielen weiteren Leuten aus der Crew. Und ich muss sagen, das ist schon special, sowas mitmachen zu können. Auch jetzt über die ganzen Tage, die ich jetzt hier war. Und ich war bei ganz vielen Vorstellungen, wo der Film eben zum ersten Mal einer größeren Menge an Leuten gezeigt wurde und dann halt immer mit Cast und Crew mit dabei. Und das hat was. Das
auf jeden Fall.
Das ist magisch.
Ja, auf jeden Fall. Also der Eröffnungsfilm von Cannes war Pans Labyrinth, der wurde als erst gezeigt. Ja. Und wir kommen da an und da stand halt schon was davon in dem Beschreibungstext, dass halt so Casten, also dass halt Leute vom Cast und der Crew dabei sind. Und wir wussten nicht genau, was uns erwartet. Und dann war einfach Guillermo del Toro da.
Ja, auf der Leitung stand so, avec Guillermo del Toro. Und wir dann so, ja, aber das ist Moment. Nicht hier, oder?
Da stand Pans Labyrinth bei Guillermo del Toro, with Guillermo del Toro.
Ja.
Und dieses kleine, ganz klein geschriebene with Guillermo del Toro, da wurden wir schon, Moment, kommt der? Und dann war er da.
Das kann nicht sein.
Und dann war er da.
Absolut. Und auch tatsächlich die Schauspielerin, die das kleine Mädchen, Ophelia, in dem Film gespielt hat.
Ja.
Und die ist jetzt einfach Anfang 30.
Ja, das ist absurd. Das ist echt absurd. Und vor allem, Guillermo del Toro hat sich auch über etwas beschwert, was man auch wissen sollte in Cannes. Gerade wenn man in den großen, also es gibt ganz viele Kinos hier im Festivalbereich. Wir reden gleich auch noch ein bisschen ausführlich über das Festival. Der hat sich schon darüber beschwert, dass er jetzt den Film gucken muss, mit dieser französischen Eigenheit Kinos zu bauen, in denen man weniger Platz hat als in einem Flugzeug. Ja, genau. Und das ist ja auch so. Gerade in dem Kino, in dem wir waren, da hat man teilweise nicht viel Platz im Sitz.
Ich glaube, er hat auch sowas gesagt von wegen, ja, ihr Franzosen und eure Treppen. Weil er auch auf die Bühne über so eine ganz schmale Treppe hochlaufen musste.
Allerdings, da sind auch viele Leute so mit Stöckelschuhen und so weiter auch echt dran gescheitert.
Ja.
Und dem musste ständig geholfen werden. Aber lass uns, wir haben uns so ein bisschen so eine Struktur überlegt, wie wir über unsere Zeit in Cannes sprechen, über die Lowlights und Highlights des Festivals. Wir sprechen auch noch über die Starts der Woche und ich würde sagen, gehen wir rein nach dem Intro.
Du hörst einen Podcast von Funk, und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Jonas, ich habe direkt noch eine Frage mitgebracht, nämlich die zweite Frage von Lenny, die sich, glaube ich, viele Leute stellen.
Ist Cannes eigentlich voll elitär und snobby, oder geht's klar, ist da auch das niedere Fußvolk unterwegs?
Also ich finde, kein Festival kann sich elitär nennen, dass Mission Impossible Dead Reckoning Teil 2 in der Premiere hier laufen lässt.
Oder
letztes Jahr.
Top Gun an einem Kino, das am Strand ist.
Ja, ja.
Ist es und Fast and Furious, der erste Teil, der lief ja auch.
Die Mitternachtsvorstellung, genau. Ja, Jonas, das war dein erstes Mal in Cannes.
Ja.
Also kommt es dir.
Ist es auch noch, aber ja.
Ja. Kommt es dir elitär und snobby vor?
Also, ich glaube, das muss man ein bisschen trennen. Das Festival an sich. Das hat ja schon, das ist schon so ein gehobenes Festival. Das gehört ja zu den Top 3 Filmfestivals so auf der Welt.
Ja, so mit zusammen Venedig
und der Berlinale.
Ja.
Die gehören ja zu den drei großen und oder den drei prestigeträchtigsten. Und ich finde, alles, was mit dem Festival zu tun hat, das ist wirklich gar nicht so snobby. Es sind halt überall rote Teppiche und ganz viele Leute putzen sich raus. Ja. Aber ich finde, so richtig snobby ist halt Cannes, die Stadt an sich und halt die Touris und die hier sind und dann die Yachten, die sind ja teilweise auch so bei dem Gelände von den, den Kinos mit dabei. Aber ich glaube, die Frage muss man ein bisschen auftrennen.
Wir hätten auch mal zählen können, wie viele Lamborghinis und Ferraris wir hier so sehen.
Ja, vor allem eine Lamborghini-Yacht.
Das ist
ja
gar
nicht, dass es sowas gibt.
Ja, eine Lamborghini-Yacht, genau. Das mussten wir auch erstmal ein bisschen lachen. Aber ich finde selbst, dass das Festival ganz im Gegenteil eher Filme auf eine Weise zelebriert, die ich manchmal vermisse. Also hier wird wirklich Film geliebt und gelebt. Und es herrscht auch eine relativ große Disziplin in dem Saal. Und ich muss auch, das erinnert mich an eine Aussage von, an eine Frage von Marius, die habe ich jetzt hier auch, sorry, die habe ich ja auch mitgebracht. Ich bin so schlecht darin, das hier abzuspielen. Ja, ich scheitere komplett.
Du kannst nur noch Filme, Alper.
Ich habe zu viele Filme gesehen, ich kann meinen Laptop nicht bedienen. Wir machen das noch mal. So, jetzt spiele ich das nochmal in Ruhe ab.
Wie ist das eigentlich mit der Verpflegung in Cannes? Gibt's da so ganz klassisch im Kino Popcorn? Oder kann man sich was mit reinschmuggeln? Sollte man sich was mit reinschmuggeln? Und wie ist das Essen allgemein da?
Natürlich fragt Marius nach Essen. Das überrascht mich nicht.
Vor allem Marius so mit Popcorn im Kino. Ja. Ist Marius der Letzte, der Popcorn im Kino essen würde?
Ich habe keine Ahnung. Aber in Cannes ist es tatsächlich so, dass Essen grundsätzlich verboten ist in den Kinosälen. Ja. Also während des Filmfestivals natürlich, ne? Um ja. Himmels Willen. Mir wurde auch einmal, ich hatte so Kekse dabei. Und du musst halt wirklich, wenn du, keine Ahnung, 5 Vorstellungen am Tag hast und zwischendurch halt nicht zum Essen kommst, dann musst du dir halt Riegel oder sowas mitbringen. Ja. So Power-Riegel oder Müsli-Riegel, um halt irgendwie durch den Tag zu kommen, weil dann doch ja schon mal irgendwie Energiebedarf da ist. Und ja, bei den Sicherheitskontrollen wurden mir auch schon mal so Kekse weggenommen.
Ja, deshalb, ich muss gestehen, ich bin auch Schmuggler. Ich hab mir so eine Schmuggel, so ein Hautschuh, habe ich mir so irgendwie so auferlegt, dass ich hier so eine geheime Tasche habe, wo ich immer meine Snacks mit reinschmuggel, weil sonst geht's einfach nicht. Aber das Ding ist ja auch, dass bei manchen Sicherheitskontrollen werden die abgenommen, bei anderen wieder nicht. Das ist ein bisschen random.
Das ist tatsächlich ein bisschen random. Aber im Saal isst du die dann nicht, oder doch?
Nee, im Saal habe ich die bisher noch nicht gegessen.
Weil da, das ist tatsächlich verpönt und auch Getränke. Also es gibt keinen Getränkeverkauf in irgendeiner Form. Dafür sind zu viele Screenings. Also man muss sich das so vorstellen, es gibt nicht nur das Filmfestival Cannes, es gibt so verschiedene Reihen. Es gibt die Competition, also die Filme, die um die Goldene Palme buhlen. Es gibt aber auch Un Certain Regard. Das sind so Filme, das ist eigentlich auch noch mal eine Competition, aber mit Filmen, die in irgendeiner Weise besonders sind.
Ja.
Es gibt noch so Nebenlinien. Es
gibt Out of Competition, es gibt Special Screening, es gibt Premiere.
Ja.
Es gibt dann auch sowas, was es nicht von Cannes direkt ist.
Directors Fortnight, oder die Quinzaine oder die Semaine de la Critique. Das ist die Kritikerwoche. Das sind Filme, die nur Erstlingswerke sind.
Ja.
Und die Sache ist, es laufen hier halt einfach wirklich hunderte Filme und man kann einfach nicht alles gucken. So, es ist nicht möglich, hier jeden Film mitzunehmen.
Ja, also wenn, dann müsste man sich so eine Competition, also zum Beispiel die Competition-Filme rauspicken.
Ja.
Ich glaube, die könnte man alle schauen.
Das könnte man wahrscheinlich irgendwie schaffen. Ja. Aber selbst das ist schwierig.
Ja, weil man muss sich auch vorstellen, dass irgendwie so gerade parallel immer so 4 oder 5 Filme laufen in den verschiedenen Kinos.
Und das ständig, halt von morgens früh bis mitten in die Nacht. Und teilweise gibt es auch Vorführungen dann noch um 1 Uhr nachts oder so. Also ich denke mal, so zwischen, ich glaube, so zwischen 3 und 8 Uhr ist tatsächlich Pause. Aber so drumherum läuft eigentlich ständig immer irgendwas. Und dann muss man halt jeden Morgen aufstehen und sich diese Tickets buchen. Und das macht ja auch Spaß.
Ja. Vor allem, wenn man welche bekommt.
Ja. Und man kommt ständig ins Gespräch mit irgendwelchen Leuten. Das geht sehr schnell hier. Es gibt, also man hat auch immer ein Gesprächsthema, nämlich die Filme. So die Standardfragen sind auch immer, was sind so deine Highlights, was sind so deine Lowlights bisher?
Ja.
Und aber ich würde mal behaupten, das macht schon Spaß hier, oder?
Ja, also du hast ja letztes Jahr schon sehr viel drüber gesprochen. Wir haben ja auch gepodcastet. Ich war damals noch in Deutschland, jetzt bin ich hier. Marc von unserem Team oder aus unserem Team, der hat ja auch sehr viel geschwärmt. Der ist dieses Jahr auch wieder da.
Ja.
Und ich habe immer so gedacht, ja, okay, die erzählen schon, das ist bestimmt ganz gut, aber so richtig krass geil, also so ultra geil kann das jetzt auch nicht sein.
Mhm.
Das war jetzt auch nie so ein Traum für mich, mal unbedingt hier sein zu müssen. Das war so, du hast davon geschwärmt, habe ich gedacht, ja, würde ich das auch mal mitmachen. Aber ich muss sagen, ich wurde bekehrt. Ich wurde bekehrt von, also ich bin zu 100% Cannes-Fan. Also das ist diese Euphorie für Filme, die Szenenapplause, die man hört. Teilweise am Anfang, wenn die Logos eingeblendet werden von den verschiedenen Firmen, die da mitgearbeitet haben.
Das ist dann teilweise auch ein Applaus für jedes Logo. Ja, das sind aber teilweise die Teams selbst, ne, die dann im Publikum
sind. Ja, aber trotzdem, das erzeugt ja trotzdem so eine Euphorie für die Filme.
Ja, definitiv.
Und was toll ist, dass halt
die Qualität der Filme.
Die Grundqualität der Filme ist immer relativ hoch.
Ja.
Also man sieht jetzt auch nicht die ultra beschissensten Filme. Also da muss man schon ein bisschen Pech haben.
Ja.
Vielleicht reden wir da halt auch noch über den einen oder anderen Kandidaten.
Also,
aber es gibt hier jetzt auch nicht die Vollkatastrophe.
Also selbst meine Lowlights hier sind immer noch anständige, okaye Filme.
Tatsächlich, ja. Und was ich halt toll finde, du siehst halt Filme aus aller Welt. Das ist nicht nur speziell für Europa. Ich habe an einem Tag irgendwie einen Film gesehen, der hat im Jemen gespielt, an einem anderen einen, der hat im Kongo gespielt. Und so kriegst du es ja auf anderen Festivals oder jetzt, keine Ahnung, Beim Fantasy Filmfest, wo ich jetzt öfters mal bin, da kriegt man sowas jetzt auch nicht so oft. Das ist halt meistens Amerika, Südkorea, ja, und auch mal Deutschland. Und was ich auch cool finde, so das Publikum und die Presse, die hier ist, die kommt ja auch aus der ganzen Welt. Also das, ja, ist so wirklich so ein Mischmasch aus allen möglichen Leuten, die hier sind. Und wie du schon gesagt hast, man kommt immer ins Gespräch und das ja, hat was.
Ja, auf jeden
Fall. Es ist halt, wir sind vor kurzem an so einer Ampel, haben wir gewartet, und hinter uns war so eine Frau, die hat gemeint, die findet es hier voll geil, weil hier sind alles nur Filmnerds, mit denen man über Filme sprechen kann.
Und das ist wahr, ja, ja, tatsächlich. Also ich finde es auch lustig, ich glaube, es ist unmöglich, hier rauszugehen aus dem Filmfestival, ohne irgendwie mindestens 5 Filmperlen mitgenommen zu haben.
Ja.
So Juwele, die irgendwie niemand kennt. Und das einzige Problem ist, man kann halt nur mit den Leuten sprechen, die den halt auch schon in Cannes in irgendeiner Form gesehen haben. Und spannend ist halt auch, du machst es jetzt auch wirklich von Anfang bis Ende mit,
ja,
wie sich langsam im Laufe des Festivals so um bestimmte Filme herum so ein gewisser Buzz entwickelt.
Genau.
Und das wie ist man, wirklich krass.
Und wie man dann auch selber so, wenn man die Filme nicht gesehen hat, dann auch so seine Tickets umbucht, dass man doch vielleicht noch hier dieses eine Festival-Highlight doch noch mitnehmen kann.
Soll ich dir noch eine Frage abspielen? Von Xenia haben wir nämlich auch noch eine Frage.
Wie war das so, George Lucas oder Guillermo del Toro zu treffen? War das krass? Oder konnte man sie eh nicht sehen, weil so viele Leute in dem Raum waren?
Jonas, wie war es, George Lucas zu treffen? Erzähl mal.
Ich weiß nicht, ich habe ihn nicht gesehen.
Ist er überhaupt da?
Ist er nicht in Amerika?
Ich glaube, Xenia meinte Peter Jackson, den Regisseur von Herr der Ringe und der Hobbit. Also es ist schon so, ich habe mir das sogar aufgeschrieben, weil das ist die Frage, die einem immer gestellt wird. Und wen hast du gesehen? Und wen hast du gesehen? Und wir haben, also man sieht halt schon Stars und Star-Regisseure vor allem. Ja. Und je mehr man sich in der Filmwelt auskennt, desto mehr bekannte Gesichter entdeckt man hier. Und das Lustige ist, also wir waren bei einem Event, das hieß Rendezvous avec Peter Jackson. Und dann ist erstmal die Überraschung so, du gehst dahin, da war das halt so ein Q&A mit Peter Jackson im Publikum. Ja,
und das Ding ist, da war nicht nur ich und du und Peter Jackson, sondern noch 1000 andere.
Ja, das stimmt. Aber auch Elijah Wood.
Ja.
Der dann so, Überraschung, ich bin auch da. Und dann ist halt auch so, dass die meisten dann auch noch bleiben und denen läufst du dann immer wieder mal über den Weg. Also ich habe von Leuten gehört, die haben erzählt, ey, ich saß da im Kino und plötzlich saß 2 Sitze neben mir Peter Jackson und hat sich auch The Devils angeguckt oder was auch immer. Also das ist unmöglich. Ich habe mir einen Kaffee geholt. Und stand beim Fahrstuhl und hab da gewartet und da ist so hinter mir, direkt hinter mir wirklich, ist so diese Absperrung, wo halt so ein Weg zum Pressebereich entlang führt, wie wir auch mehrmals lang gegangen sind. Und gerade als mein Aufzug kam, höre ich so Gemurmel so hinter mir und drehe mich um, dann steht da John Travolta. Einfach so wirklich so Luftlinie 2 Meter von mir entfernt.
Ja.
Sowas halt, das passiert einem tatsächlich da öfter mal.
Ja, in Köln passiert das halt nicht.
Ja, ich hätte auch irgendwie, wenn wir es forciert hätten, hätten wir auch das ein oder andere Foto hingekriegt. Aber das ist meistens nach den Premieren und so weiter, das ist immer eine Traube, da muss man warten. Und
dann verpasst man den nächsten Film.
Dann verpasst man den nächsten Film, das ist ein Problem. Oder auch, also wir hatten eigentlich jeden Morgen immer um 8.30 Uhr waren wir beim ersten Film.
Ja.
Und wir müssen ja hier auch noch, wir sind nicht direkt in Cannes mit der Wohnung und müssen dann auch noch so eine halbe Stunde rauslaufen. Und wenn wir dann irgendwie, wie zum Beispiel bei Teenage Sex and Death at Camp Miasma, erst um 11 aus dem Kino kommen oder 11:30 oder was das ist, und dann diese halbe Stunde gehen müssen und dann ja auch noch fertig machen müssen und weiter, bist du halt potenziell nach Mitternacht erst im Bett, musst aber um 6 Uhr aufstehen.
Ja.
Und dann aber auch 4 Filme gucken. Also das heißt, du musst hier ständig abwägen, so wie viel Fitness, wie viel Schlaf nimmst du mit für die Filme.
Also das Ding ist, wir müssen das ja nicht.
Ja,
man könnte ja auch vernünftig sein, nur 2 Filme pro Tag mitnehmen.
Ja.
Aber es gibt halt diese FOMO hier.
Hier
diese
entwickelt sich
unfassbare Film-FOMO.
Hier entwickelt sich eine krasse FOMO. Du denkst dir bei jedem Film, den du skippst, boah, den hätte ich nicht skippen sollen.
Du denkst dir so, wenn du am Tag so 3 Filme nacheinander geguckt hast und nach Hause gehst, boah, nee, heute habe ich wirklich underperformed. Heute war ich nicht fleißig.
Ja. Aber das ist halt, da muss man echt so ein bisschen mit sich kritisch sein.
Ja.
Denn das ist ja eigentlich keine gute Sache. Also ich finde, es ist schon sinnvoll, sich immer wieder auch hier und da so Inseln und Pausen einzuplanen. Und
wir haben es nicht so gut geschafft.
Nee, wir haben schon.
Wir waren da manchmal vernünftig, sind einfach früher nach Hause gegangen.
Ja. Ich habe ja aber einen Film, über den wir ausführlicher sprechen wollten, den du morgen zum 8.30 Uhr gesehen hast.
Ja, ich habe viele Filme morgens um 8.30 Uhr gesehen.
Ja, ich kann dir sagen, welchen. Den habe ich nämlich verpasst, weil ich stattdessen einen südkoreanischen Zombie-Film genommen habe und das so ein bisschen bereut habe. Der war nicht schlecht, der Colony von dem Train to Busan-Macher. Der war ordentlich, aber auch kein Meisterwerk. Der andere Film hingegen, das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, der wurde von A24 aufgekauft für 15 Dollar.
Für 15 Dollar.
15 Millionen ja. US-Dollar.
Ja, der lief jetzt hier während Cannes. Und quasi so im Hintergrund gab es anscheinend so einen Bieterkrieg, wo so ja. Netflix dabei war, A24. Und die, genau, A24 hat sich dann den Film für 15 Dollar. Ja. Das war ein krasser. Ich habe auch mal kurz so zwischendrin einen Fünfer reingeworfen.
Die 12 Dollar war der dir wert, aber so 16 war dir zu viel. Ja, ne, so.
Ja. Genau, Club Kid, der hat sich so, auch während des Festivals, das war so ein Film, ja. Was du vorhin gemeint hattest, der sich über das Festival hinweg zu so einem Geheimtipp entwickelt hat. Ja. Und du hattest noch ein Ticket übrig und hast ja. dann gesagt, du gehst zu Colony. Und ich habe dann gesagt, ja, komm, dann nehme ich den mal mit und bin um 8.30 Uhr morgens da reingegangen.
Das darf man übrigens. Das ist explizit erlaubt, auch Tickets, solange man halt eine Akkreditierung und ein Badge hat, darf man seine Tickets ja. auch anderen geben. Übrigens, eine Akkreditierung ist gar nicht so einfach. Also man kann nicht einfach wie bei der Berlinale oder so Tickets kaufen und eine Akkreditierung. Ja. Wenn ihr auf Cannes mal dabei sein wollt, informiert euch da. Aber es gibt zum Beispiel das Programm Free Days in Cannes.
Ja.
Wenn ihr unter 29 seid, könnt ihr mal euren Ring in den Hut werfen. Ist das so? Euren Ring in den
Handtuch.
Hut in den Ring.
Hut in Handtuch auf aus dem Ring.
Ihr könnt versuchen.
Könnt versuchen.
Ihr könnt es versuchen.
Wir sind ein Filmkanal, kein Boxkanal.
Kein Redewendungskanal. Also, genau, da könnt ihr es versuchen. Ihr müsst dann so mal gucken, was die Bedingungen sind. Ihr müsst auf jeden Fall so schreiben, warum ihr nach Cannes gehört und so weiter. Vielleicht habt ihr Glück und könnt Cannes drei Tage genießen. Aber ja. eigentlich ist es wirklich für Journalisten und Journalistinnen, für KritikerInnen, für Filmprofessionelle und ja, so.
Ja, und auch noch mal, um auf diese Frage zurückzukommen, ob das hier snobby ist. Ich glaube, wir haben eine Anmeldungsgebühr von 24 Euro gezahlt.
Ja, irgendwie so.
Und wir können so viele Filme gucken, wie wir wollen. Wir ja. müssen halt nur die Tickets dafür bekommen. Die kosten aber nichts. Und ich finde, das ist halt schon im Vergleich zu anderen Filmfestivals, wo du zum Beispiel bei der Berlinale für einzelne Vorstellungen Tickets kaufen musst. Ja. Das ist schon eine niedrige Bar.
Oder CinemaCon in L.A., wo wir jetzt gehört haben, dass irgendwie die Akkreditierung, das Ticket, also um da überhaupt hinzukommen, irgendwie 1.400 Dollar kostet.
Ja.
Was halt einfach eine Menge Geld ist, um ja. da einfach nur dabei sein zu dürfen. Und hier ist es halt auch irgendwie kulturstaatlich gefördert, ne? Und ja. deswegen ist das hier auch so günstig und eine tolle Sache.
Ja, Club Kid. Ja. genau. In Club Kid geht's um einen Mann, der die letzten 10 Jahre mit Partys, Drogen und Sex verbracht hat mhm. und dann eines Tages zu Hause auf eine Überraschung trifft, mit der er nicht so gerechnet hat. Willst du wissen, was das für eine Überraschung ist, oder willst du dich überraschen lassen?
Naja, du hast mir gerade den Club-Teil des Titels verraten und jetzt kommt wahrscheinlich der Kid-Teil des ja. Titels.
Wobei, der Titel ist auch ganz clever, man könnte auch den Typen als Club-Kid bezeichnen.
Je nach Interpretation.
Genau.
Je nach Interpretation?
Interpretation? Genau. Genau. In Club-Kids geht es eben um diesen Mann, der auch so ein bisschen lost ist, nicht so nach 10 Jahren feiern merkt, so. Ist es das noch? Ist das das, ist das was mich erfüllt, was es mir bringt? Und dann kommt halt eines Tages so ein Kind aus dem Nichts und
das normalerweise ein bisschen, kommt das aus einer Frau, Jonas.
Ja, genau. Das kam auch aus einer Frau und die kam aus Großbritannien, aber genau, jetzt ist das Kind eben bei ihm in New York, mitten mhm. in der Partyszene. Und das ist halt ein Schluffi. Der kann halt nur Party machen, ein
ja.
bisschen Partys organisieren, aber vor allem kann halt Drogen nehmen.
Ja.
Und jetzt steht er halt vor dieser großen Aufgabe, sich um dieses Kind zu kümmern, das mhm. halt plötzlich erschienen ist. Und daraus entwickelt sich eine so tolle, so emotionale und berührende Geschichte, wie die beiden zusammenwachsen, aber auch wie er durch diese neue Verantwortung auch selber wächst.
Mhm.
Und ich kann euch nur empfehlen, diesen Film im Kino zu schauen. Der hat mich von vorne bis hinten berührt. Das hat mich so ein bisschen so in stellenweise an. Kennst du Kramer gegen Kramer?
Ich kenne den. Ich hab den, glaube ich, nicht gesehen.
Ja, okay. Da geht es quasi auch um so ein. Jetzt ist es noch ein bisschen anders. Da geht es dann quasi auch um so einen Streit, dann wer das Kind bekommt und sowas. Aber da gibt es ganz viel. Im Film geht auch darum, dass die beiden halt der Vater und der Sohn zusammenfinden.
Aber ich meine, das klingt ja viel, viel mehr nach dem Adam Sandler-Film. Ist nicht mal ein Scherz.
Ja,
nach dem
ja.
Adam Sandler-Film aus den 90ern.
Big Daddy.
Da geht es ja. um einen Typen, der plötzlich sich um ja. ein Kind kümmern muss.
Genau. Ja. Aber ich glaube, in dem Film ist das auch nicht sein Sohn, sondern irgendwie nur der beste Freund.
Bei Big Daddy ist es, ja. ich weiß nicht mehr genau, wie die Konstellation war, aber ja, der. Ich schaue es nach. Wir haben die Kraft des Internets hier bei uns. Das werde ich nachschauen, wie Big Daddy Adam Sandler Daddy wird.
ja.
Warte, ich hab's. Der kleine Julian steht vor Sonnys Tür. Der Junge ist ein Unfall von. Achso, warte, ich bin hier auf der französischen Wikipedia-Seite. Die
hast du gerade on the fly übersetzt?
Der ist, ja, der Vater ist irgendwie unterwegs nach China und muss, und der wird einfach dahingesetzt und irgendwie so, ja. Ja.
Genau, aber das ist jetzt auch nicht, ich finde, man kann jetzt auch nicht so miteinander vergleichen, weil der halt auch so ein ganz anderes Setting hat. Mhm. Weil der Vater kommt halt aus dieser Club-Szene, es geht ganz viel um Drogen, um Sex und um seine abgedrehten Freunde, die er eigentlich hat.
Ja.
Und da crasht halt dieser Junge rein. Und zwischen den beiden entwickelt sich halt so eine tolle Chemie. Ich habe so viel gelacht wie bei fast keinem Film jetzt hier auf dem Festival.
Ja.
Es gab so eine geile Stimmung im Publikum. Und auch diese Partys, die auch Teil davon sind, des Films, die sind so geil umgesetzt. Ich finde, manchmal ist das im Film so ein bisschen cringe, wie so Partys umgesetzt sind, aber die sind schon, die gehen schon rein. Es gibt nur eine Sache so ein bisschen, die mich an dem Film gestört hat. Und das ist Cara Delevingne. Sie spielt wieder mit. Und ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie, ich finde, sie ist einfach nicht so eine gute Schauspielerin.
Mochtest du sie nicht in Valerian? Trägt sie da nicht den Film?
Ich mag Valerian, aber nicht unbedingt wegen ihr und wegen Dane DeHaan, sondern weil das halt so ein cooler Sci-Fi-Stoff ist.
Ich habe zu Valerian den kältesten Take, den es gibt. Das ist der Take, den das Internet auch schon übernommen hat, dass Valerian ein geiler Film wäre, wenn es nicht die beiden Hauptdarsteller wären.
Ja.
Dane DeHaan und
Cara
Delevingne, genau.
Oder Delevingne.
Ich habe keine Ahnung, wie man ihren Namen ausspricht. Es tut mir leid. Aber ja, ich verstehe es. Ich kann es nachvollziehen.
Ja, ich versuche da auch immer so mit einem frischen Auge hinzugehen, aber irgendwie.
Wen spielt sie denn überhaupt in dem Film?
Sie spielt quasi so die Businesspartnerin von dem Vater.
Ja.
Die sich quasi um alles kümmert. So
um von dem Vater? Von dem Clubboy.
Von dem Clubboy, weil die zusammen Partys organisieren.
Ja, nee, toller Film. Der hat noch keinen Start bekommen. Das hängt jetzt natürlich an A24.
Aber der lief hier auch. Also jeder hat den geliebt.
Ja.
Ich glaube, das wird nicht lange dauern, bis der kommt.
Auf jeden Fall. Also das war wirklich so einer der ganz großen Hits hier in Cannes und ein Highlight für die meisten. Jetzt, Jonas, haben wir was Cooles vorbereitet. Wir haben jetzt über einen Film ausführlich gesprochen. Und jetzt hätte ich gerne drei kurze Filmbesprechungen von dir zu drei Filmen hier.
Also den ersten Film von den drei, die ich mitgebracht habe, den ich euch ans Herz legen will und vor allem dir, Alper, ans Herz legen will, weil er mir auch sehr ans Herz gegangen ist, ist Quelques mots d'amour, Words of Love.
Wie Words of Love.
Genau. Der Film hat so eine ähnliche Handlung wie Club Kid. Da geht es aber nicht um einen guten Vater, sondern eher um einen schlechten Vater, weil da geht es um ein kleines Mädchen namens Abigail, das zusammen mit seiner Mutter und ihrem Halbbruder in Frankreich lebt und niemals ihren Vater kennengelernt hat, aber das halt auf jeden Fall will. Und ich habe schon lange keinen Film mehr gesehen, der so viel Herz hat wie dieser Film, weil du die ganze Zeit so mit diesem Mädchen mitfühlst, weil du es halt auch willst, okay, sie soll ihren Vater jetzt mal kennenlernen, dass sie, vielleicht ist er ja nett, aber dann funktioniert es wieder nicht oder er meldet sich nicht und sie verzweifelt daran und da geht auch so ein bisschen die Familie dran zu Bruch und es gibt nur noch Streit, eben wegen diesem Vater. Aber so wie diese Familie dargestellt wurde, das ist so herzlich und so nah und so, also da merkt man, dass jemand das Drehbuch geschrieben hat, der auch eine Familie hat. Mhm. Der auch so eine Familie hat und das hat mich auch tatsächlich sehr an meine Familie erinnert, dass es dann auch man teilweise ein bisschen lauter am Tisch ist oder sowas. Mhm. Und
ist das nicht der Film, wo es diesen verfressenen Hund gibt?
Das war tatsächlich auch der Grund, warum ich den Film gucken wollte, weil ich den im Trailer gesehen habe. Oh, das ist ein süßer Hund dabei, lass mal den Film gucken.
Manchmal reicht das hier in Cannes, um einfach, ja, komm, gleich läuft der, nehme ich mit.
Genau, der Hund ist auch mega süß in dem Film, der frisst gern Käse. Der hat jetzt nicht so die große Rolle, wie ich eigentlich gedacht hatte, weil es halt tatsächlich hauptsächlich um die Abigail geht.
Ja.
Aber dieser Film hat so viel Herz und der ist auf jeden Fall in meiner Top 3 von allen über 30 Filmen, die ich jetzt hier bisher gesehen habe.
Mhm.
Und ich glaube, eventuell wird er auch auf Netflix erscheinen, weil da war das Netflix-Logo. So ein bisschen Jumpscare.
Es kommt weird in Cannes, wenn dann plötzlich das Netflix-Logo auf der riesigen Leinwand da erscheint.
Ja.
Und ja, was hast du noch mitgebracht?
Ich habe noch mitgebracht einen Film, der im Kongo spielt, und zwar Kongo Boy. Da hat mich zuerst der Titel gecatcht, weil ich das sehr interessant fand, weil ich habe noch nie einen Film gesehen, der im Kongo spielt.
Mhm.
Und in Kongo Boy geht es um einen Jungen, der rappt wie ein junger Gott.
Ja.
Und der hat mega die krassen Struggles, weil natürlich im Kongo und eigentlich aus der Zentralafrikanischen Republik, wo er herkommt, weil da Bürgerkrieg herrscht. Er ist mega arm, seine Eltern sitzen im Gefängnis und er muss sich um seine Geschwister kümmern. Aber er will halt so seiner Leidenschaft folgen und mit Musik Geld verdienen. Und das ist so ein bisschen wie ein kongolesischer 8 Mile, aber mit einer höheren dramatischen Fallhöhe.
Oder 8 Mile ist ein amerikanischer Kongo-Boy.
8 Mile ist ein amerikanischer Kongo-Boy. Ja, das klingt, geht besser von der Zunge. Ja, ja, den fand ich super spannend. Und ich meine, ne, wie gesagt, ich habe halt keine Ahnung, was im Kongo so,
was da so abgeht.
Was da so abgeht. Ja. Und deshalb finde ich das einfach schon spannend, so aus der Sicht den Film zu sehen. Aber halt auch darüber ist halt noch diese
tolle Geschichte. Was, wenn nicht Fenster zur Welt sind Filme?
Ja, oder meine Brille. Das sind auch meine Fenster zur Welt.
Ja, das stimmt, weil in deinem Fall schon, ja.
Ja, genau. Und er hat sehr viele Hürden, die er überwinden muss, um seiner Leidenschaft zu folgen. Und
finde ich toll. Du oder der Film?
Ich sowieso, aber der Film auch. Und
genau. Was hast du noch mitgebracht?
Ich habe noch einen Film mitgebracht.
Mitgemacht?
Du hast ihn
gemacht.
Ja, ich hätte ihn gern mitgemacht. Nee, ja. Aber mitgemacht hat denn ungefähr das, nicht ungefähr, unter anderem das kleine Fernsehspiel vom ZDF. Und zwar The Station. Und der spielt im Jemen. Und ich hab auch keine Ahnung, was im Jemen so abgeht. Ja. Und ich habe auch auf dem Festival eine Person getroffen, die da dran mitgearbeitet hat. Mhm. Und sie hat mir das ans Herz gelegt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann gucke ich mir den mal an. Da geht es um eine Tankstelle im Jemen, die von einer Frau geführt wird. Mhm. Und es gibt 3 Regeln in dieser Tankstelle. Keine Männer.
Rede nicht über die Tankstelle. Sorry.
Keine Männer, keine Waffen und keine Politik. Und diese Tankstelle ist so ein bisschen wie der Zufluchtsort von den ganzen Frauen, die dann kommen, um da eben an Sprit zu kommen. Weil das während des Bürgerkriegs einfach super schwierig ist. So Nahrungsmittel, Sprit, alles ist super knapp. Und das ist so ein kleiner Zufluchtsort für die Frauen, die halt die ganzen Struggles haben durch den Bürgerkrieg, durch Männer und auch durch die Waffen.
Verstehe.
Ja.
Und ist es ein Drama, ein Thriller, eine
Komödie? Es ist, Tragikomödie? Ist schon ein Drama, genau, weil diese Frau, die diese Tankstelle managt, die hat auch einen kleinen Bruder. Und da ist es so, dass halt so mit 13 wirst du eigentlich in die Armee eingezogen und wirst dann quasi so in den Fleischwolf reingeworfen. Märtyrertum spielt auch eine ganz große Rolle, dass halt die ganzen Männer, die gestorben sind, so als das ist so ein Idealbild, ja. Dass man so einen Märtyrertod stirbt. Und diese Frau will das eben nicht. Und ich finde es schon so eine wahnsinnig spannende Idee, einen Film zu sehen über eine Tankstelle, die von einer Frau geführt wurde, wo keine Männer reinkommen dürfen.
Spannendes, ja. Super spannendes Thema auf jeden Fall.
Ja.
Ja, spannende Filme. Du hattest sehr viel Spaß im Kino, merke ich gerade.
Also, The Station ist schon eine harte Nummer. Ja. Kongo Boy hat zwischendurch auch Spaß gemacht, aber der ist halt auch heavy.
Mhm.
Und Kelkamo D'Amour, das ist einfach fürs Herz.
Der cuteste.
Das ist auf jeden Fall der cuteste Film, den ich gesehen habe.
Ja, die Sache ist, wir würden die jetzt gerne empfehlen und sagen, Leute, geht in den nächsten Laden, kauft euch die Blu-ray von dem Film, falls das überhaupt noch gibt, oder auf dieser und jenen Streaming-Seite oder dann und dann im Kino, aber teilweise weiß man das einfach noch nicht.
Ja.
Und ein paar von diesen Filmen werden auch sicherlich irgendwie nie in Deutschland im Kino erscheinen, das ist sicher.
Ja. Aber ich meine, es ist ja auch unsere Aufgabe, so kleinere Filme mal so auf den Podest zu heben. Und ich fände es einfach toll, wenn vielleicht die ein oder andere Person dann auch noch Spaß hat mit einem der 3 Filme.
Aber du hattest auch nicht nur Spaß in den Kinos, sondern auch außerhalb der Kinos. Weil du mich jeden Tag gezwungen hast, mit dir eine Pizza zu essen.
Das stimmt.
Das ist wirklich wahr.
Ich hab dich gezwungen. Mit vorgehaltener Waffe.
Ja, ich zum Alpentofern hin. Muss jeden Tag mindestens eine Pizza hier essen.
Dann habe ich sie immer bestellt und hab sie immer so, jetzt mach mal hier kommt das Fliegerchen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich will nicht.
Wir haben uns vorgenommen, so viel mehr zu Hause zu kochen, aber teilweise haben wir halt einfach die Zeit nicht dafür.
Ja.
Und du hast halt ständig so die Überlegung, okay, mache ich jetzt heute Abend mal eine Pause und koche zu Hause oder gucke ich jetzt heute Abend einen Film und schieb mir jetzt hier noch schnell irgendwo eine Pizza rein oder was auch immer.
Ja.
Und ja, es gibt sehr viele Pizzerien hier und die schmecken. Deswegen hängen wir halt jeden Tag, ich gehe hier mit 5 Kilo mehr nach Hause auf jeden Fall.
Ja, gibt Schlimmeres. Muss ja auch das Leben hier genießen.
Auf jeden Fall.
Wenn man zwischendurch so schlimme Filme gucken muss.
Aber wenn es ein Screening gibt, bei dem ich Kalorien verbrannt habe, dann ist es der Film, der wirklich Cannes gebrochen hat.
Mhm.
Und ich habe jetzt auch einen ausführlichen Film mitgebracht, über den ich ein bisschen länger sprechen möchte, aber nicht zu lang, so dass es auch noch Spaß macht. Und es ist ein Film, der ist ein Fiebertraum. Und das Screening, in dem ich war ein Fiebertraum. Lass uns sprechen über die wildeste Cannes-Erfahrung, die ich persönlich bisher hatte, nämlich Jim Queen.
Ich habe davon gehört.
So heißt, am Rande. So heißt dieser verrückte kleine Film aus Frankreich. Ein Animationsfilm, der ultra wild ist. Also erstmal, es gab zwei Vorführungen davon.
Ja.
Die eine war, das war die Weltpremiere des Films, Mitternacht. Und da war, glaube ich, auch die Crew dabei, die den gemacht hat. Und dann am nächsten Morgen, in der Vorführung war ich dann, um 8.30 Uhr die Pressevorführung.
Ja.
Und da können halt wirklich nur Filmjournalisten rein in diese Pressevorführung, die diese Presseakkreditierung haben. Und selbst in meiner Vorführung war die Stimmung wild. Wild. Ich habe schon gelesen an dem Morgen so, wo Leute berichtet haben von dieser Mitternachtsvorstellung, dass es die erste Vorführung in der gesamten Geschichte von Cannes gewesen sein soll. Ja. Also Leute wären wirklich zuhauf kostümiert erschienen. Die Stimmung sei unglaublich gewesen. Es wurde nach jeder Szene applaudiert. Es wurde, der gesamte Saal hat wohl gebebt und hat gelacht bis zum geht nicht mehr. Es wurde mitgesungen in einem Film, der da zum ersten Mal gezeigt wurde. Und die Stimmung soll wirklich krass gewesen sein.
Weißt du, an was mich das erinnert?
Woran?
Von der Beschreibung her. Woran? An Rocky Horror Picture Show.
Ja, ja, mich auch. Ja, Jim Queen heißt der Film. Und der startet jetzt auch schon in Frankreich und hat sonst leider bisher noch gar keinen Start in irgendeiner Form. Und worum es geht, ist auch wild. Es geht, also er spielt, dieser gesamte Film spielt in der queeren Szene und ist auch sehr aus der queeren Perspektive erzählt und dreht sich um einen Bodybuilder, der auch Influencer ist und so der große Star in der schwulen Szene ist quasi. Und eines Tages fällt ihm auf, dass sein perfekter Körper zerfällt. Also er hat so kein Sixpack, sondern eher so ein 24-Pack.
Ja.
Und einer seiner Abs verschwindet plötzlich.
Nein.
Und er geht sofort zu seiner besten Freundin, die Ärztin ist, und sagt, ja, du, schau dir mein Krankenhaus an. Du hast Heterose, hieß es, glaube ich, so wurde es genannt. Heterosis oder sowas. Das ist nämlich ein Virus oder eine Krankheit, die in der queeren Szene so um sich geht, in der queere Menschen plötzlich heterosexuell werden. Also nicht plötzlich so auf einen Schlag, sondern über Zeit.
Ja.
Aber die haben noch kein Heilmittel dafür. Und ja, das heißt, es geht um eine Krankheit, die Heterosexualität verursacht.
Ja.
Und erzählt wird die Geschichte zur Hälfte aus der Perspektive von diesem Jim, beziehungsweise der heißt Jim Parfait, Jim Perfect. Er ist eine Jim Queen, deswegen auch dieses Wortspiel. Aber genau, Jim Perfect, das zur Hälfte aus seiner Perspektive. Und die andere Hälfte ist ein junger Mann, dessen Namen ich vergessen habe. Der ist ein sogenannter Twink. Das habe ich durch diesen Film auch gelernt. Das ist wohl eine Unterkategorie von, also in die man so, man unterteilt diese, man unterteilt ja dann Menschen gerne in so Kategorien. Das sind die Bären, das sind die Jim Queens und so weiter. Ja. Das sind die Drag Queens. Und dann gibt's Twinks, das sind so sehr, wohl sehr dünne, schmächtige Typen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und er ist so ein Twink. Und er ist wirklich Hals über Kopf in Jim Parfait verliebt.
Ja.
Und die beiden kommen dann irgendwann so miteinander zusammen und versuchen halt eine Lösung für diese Krankheit zu finden. Und man muss auch dazu sagen, dieser Twink ist, stellt sich dann heraus, der Sohn der französischen Präsidentin. Das ist so eine ganz klare Le Pen-Anspielung.
Ah, okay.
So ganz, ganz offensichtlich. Ja. Und dieser Film ist auch ein Musical-Film, muss man dazu sagen. Es gibt schon einige Musikpassagen, ist aber auch nicht nur. Und mein Saal hat gebebt vor Lachen.
Geil.
Ich hatte neben mir so einen älteren, etwas stattlicheren Franzosen sitzen, der auch wirklich, der so mit dem ganzen Körper, der hat nicht viel gelacht, aber wenn er gelacht hat, dann so mit dem ganzen Körper. Das war herrlich. Ich habe auch sehr viel gelacht. Ich finde den Film fantastisch, mir hat der sau Spaß gemacht, der ist 90 Minuten lang, der hat mich keine einzige Sekunde gelangweilt, der hat bis zum Ende die Gagdichte hochgehalten und hat auch so ein paar grandiose Gags, zum Beispiel, die haben so ein Gaydar und der Gaydar misst halt, zu wie viel Prozent heterosexuell Jim Parfait schon geworden ist und je heterosexueller er wird, desto dann versteht er plötzlich die Abseitsregel.
Okay, das ist saulustig.
Dann kommt er plötzlich auf die Idee, irgendwie Schlappen mit Socken zu tragen und solche Geschichten halt. Ja. Also, dieser Film spielt unglaublich viel mit Klischees zu heterosexuellen und zu queeren Menschen. Da werden jetzt einige Ewiggestrige irgendwie sagen, ich nicht. Ich finde, das ist alles mit einem sehr, sehr großen Augenzwinkern erzählt. Es ist eine sehr süße Geschichte. Hat ein paar fantastische Gags. Okay, einen droppe ich schon mal, als er bei 100% Heterosexualität angelangt ist, macht er so die Augen auf und sagt, allez le bleu. Muss ich auch. Und das sind halt, der hat halt wirklich so mehrere solcher Gags irgendwie jede Minute und auch versteckt im Hintergrund. Der ist einfach toll, der Film.
Ich glaube aber auch, wenn man das Poster gesehen hat, dann weiß man, auf was man sich einlässt.
Ja, eh. Also der Film, ne, der macht da gar kein Geheimnis draus, so auf welcher, wie er tickt. Und ich mochte ihn auch sehr. Ich fand den unheimlich sympathisch. In Cannes hat wirklich, die Säle haben gebebt. Mhm. Der Film hat Cannes komplett im Sturm erobert und ja, das war wild. Ein ganz anderer Film ist der, den du als nächstes mitgebracht hast. Du wolltest auch noch unbedingt über Rehearsals for a Revolution sprechen.
Tatsächlich, weil das ist so ein Film an. Ich habe jetzt in den letzten Tagen wirklich über 30 Filme geschaut. Und das ist einer der Filme, über den ich immer noch mal nachdenken muss. Der mir immer wieder so ins Gedächtnis zurückkommt. Weil es auch ein paar Filme gibt, die wir gesehen haben. Die sind schon gefühlt so wieder aus meinem Kopf raus. Mhm. Ja, genau. Rehearsals for a Revolution, das ist eine Doku über die verschiedenen Revolutionen und Proteste im Laufe der letzten 40 Jahre im Iran. Und der Film zeigt so 5 Porträts von Menschen, die im Leben der Regisseurin, die heißt Pegah Ahangarani, die eine Rolle gespielt haben. Und jede Person zeigt so eine Form von Protest oder Revolte innerhalb von diesem Regime. Und der Film wird komplett auch mit einem Voice-Over von der Regisseurin begleitet und ist dann unterfüttert mit Zeitungsausschnitten, mit Audioaufnahmen, mit sehr, sehr, sehr vielen Bildern. Und umso aktueller es halt wird, desto mehr Handyvideos sind zum Beispiel auch mit dabei. Und ich hatte anfangs wirklich so ein bisschen ein Problem mit dem Film, weil das so sehr formularisch gewirkt hat, weil so jede Person hat so ihren Part bekommen und dann war der Part wieder vorbei, dann ging es mit einem neuen Part los und das war so zwischendurch so ein bisschen wie so eine Dia-Show, wo dann dir halt jemand sowas erzählt und dann kommen ganz viele Bilder zwischendurch.
Als würdest du so eine Liste abarbeiten.
Genau. Und da waren aber teilweise auch ein paar spannende Sachen dabei, weil die Mutter von Pegah Ahangarani, die war Filmemacherin. Und der Papa hat auch Filme gemacht und das sieht man halt teilweise halt auch Ausschnitte aus diesen Filmen. Das ist halt mega interessant, weil die Eltern, zum Beispiel der Vater anfangs großer Verfechter war von dem Ayatollah Khomeini. Und das hat sich halt auch irgendwann mit der Zeit geändert, weil es sind viele schreckliche Dinge passiert.
Ja.
Und genau, aber zwischendurch gab es halt auch dann so Audioaufnahmen, die halt einfach so minutenlang waren. Und das hat mich so ein bisschen rausgekickt und abgeschreckt. Auch wenn ich die ich meine, die Geschichte des Irans ist super interessant. Es gibt ja auch zum Beispiel Filme wie Persepolis, die auch Teile dieser Geschichte zeigen, die mega spannend sind. Und es kommt ein großes Aber. So ab der Mitte hat es bei mir Klick gemacht bei dem Film.
Ja.
Dann ging es nämlich irgendwann um die Proteste im Jahr 2009. Und da war halt die Regisseurin halt auch mittendrin und hat mitgefilmt. Und das hat halt nochmal so eine ganz andere Atmosphäre gehabt. Das war nochmal so eine ganz andere Nummer, weil du halt gemerkt hast, das ist so unmittelbarer. Davor hat sie halt über Freunde der Familie und über ihre Mutter gesprochen. Mhm. Das war auch sehr berührend, aber da war es dann halt so brisanter.
Ja.
Und das hat mich dann so in den Kinositz gefesselt. Und dann gibt es noch ein zweites Aber. Dann gab es halt nochmal einen Sprung zu den aktuellen Protesten aus dem Jahr 2025 und auch dem Irankrieg, der jetzt im Jahr 2026 begonnen hat.
Ja.
Und du merkst halt auch, dass das nicht unbedingt Teil der Doku gewesen wäre, wenn es nicht passiert.
Wenn es nicht so aktuell
wäre. Genau, wenn es nicht so aktuell gewesen wäre und wenn es so eine brisante Entwicklung gewesen wäre. Und wie dann die Regisseurin mit, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, wie die Regisseurin damit umgegangen ist, auch so ganz selbstkritisch. Das war so unfassbar elegant gelöst, weil sie, du siehst dann halt zum Beispiel auch das Schnittprogramm. Ich habe noch nie einen Film gesehen, wo dann plötzlich so Premiere Pro, das ist das Programm, mit dem wir auch unsere Videos schneiden, wo man da die Timeline sieht und du siehst dann, ja, eigentlich hatte ich vor, hier so einen melancholischen, sie lebt jetzt in Spanien, so ein melancholische, so ein Party einzubauen, wo man dann irgendwie so Regen sieht und Bäume, aber auch ihre Kinder. Ja. Und hat sie gesagt so, nein, das kann ich aber auch nicht machen. Und sie geht halt so sehr selbstkritisch mit sich um, wie sie das jetzt halt darstellen will.
Vor allem, weil
und
sie ja auch die Tragödien wahrscheinlich nicht irgendwie ausnutzen möchte, um damit einen erfolgreichen Film zu machen.
Genau, das halt auch. Oder dass dann zum Beispiel sagt, ja, ich will jetzt nicht hier so eine Szene machen mit so einer mit so einer traurigen Musik, die halt so, die sich so manipuliert anfühlt.
Ja.
Und ich hatte das Gefühl, dass ich noch nie so sehr im Kopf von einem Filmemacher oder Filmemacherin drin war, wie in dieser Doku, weil sie eben so selbstkritisch damit umgeht. Und am Ende hat sich das halt, ne, das hat bei mir so einen Schwenk gemacht. Ich hatte es bisher noch nicht so oft gehabt, dass es so, meistens finde ich die erste Hälfte von Filmen irgendwie besser und dann flacht es ab. Aber das hat bei mir wirklich so Klick gemacht.
Mhm.
Und das ist so eine Doku, die so authentisch und so kraftvoll und so ehrlich wirkt, wie ich schon lange nicht mehr eine Doku gesehen habe.
Schön.
Ja.
Das klingt mega
deshalb spannend. Rehearsals for a Revolution kann ich wirklich jedem ans Herz legen.
Ja. Und wir kommen damit zu meinen drei kurzen. Das ist nämlich eine super Überleitung, weil wir ebenfalls einen Dokumentarfilm gesehen haben, diesmal zu zweit, der uns ebenfalls begeistert hat, aber der ein ganz anderes Thema hat als Rehearsals for a Revolution. Nämlich.
Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
Ja, natürlich. Du wirst direkt wissen, was ich meine.
Oh Gott! Ja!
Ja!
Ja.
Eine Doku, die uns von mehreren Leuten im Vorfeld empfohlen wurde, wo ich eigentlich so ein bisschen skeptisch war und mir dachte, wie soll das irgendwie eine spannende Doku ergeben? Und ich wurde eines Besseren belehrt von The Match. The Match dreht sich um ein Viertelfinalspiel der Weltmeisterschaft, der Fußballherren-Weltmeisterschaft von 1986, nämlich das Spiel Argentinien gegen England. Und man fragt sich, eine Doku über ein Fußballspiel vor 40 Jahren, das noch nicht mal ein Finalspiel oder so war?
Und Jonas Ressel geht rein.
Und Jonas Ressel, der mit Fußball nichts anfangen kann, geht rein. Also ich meine, wenn man so wie ich Fußballfan ist, dann weiß man, okay, 86, Argentinien, England, da sind so zwei Tore gefallen, die man kennt. Zum Beispiel beide von Maradona. Das eine ist die Hand Gottes, dieses klare Handtor.
Also das kennen sogar ich. Ich glaube, das kennen die meisten Leute.
Und das zweite kennt man aber auch. Aber was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass wirklich 3 Minuten danach passiert ist. Nämlich dieser legendäre Sololauf von Maradona, wo er mal eben irgendwie die 90% der Mannschaft von England vernascht hat. Und dieses Spiel ist auch deswegen so spannend, weil Jahre zuvor Argentinien und England im Krieg um die Falklandinseln waren. Hm?
Ja.
Und diese Doku. Wie war es für dich als Nicht-Fußball-Fan?
Also das war jetzt auch nicht unbedingt eine Fußball-Doku, das war ein Polit-Thriller.
Ja.
Also es hat sich also man muss schon damit anfangen, wie das alles inszeniert wurde. Die Filmemacher haben sich so krasse Gedanken gemacht, wie man das spannend inszenieren kann. Und ich gucke eigentlich immer mal gerne bei so Filmen zwischendurch auf die Uhr, um zu wissen, wie lange haben wir es jetzt noch?
Ja.
Das habe ich jetzt auch werden kann öfters mal gemacht. Bei dem Film konnte ich das nicht.
Nee.
Weil du deine Augen nicht von dieser Leinwand lossagen kannst.
Der rast.
Weil es geht zack und zack und zack. Aber also dieser Film, das habe ich dir auch gesagt, ich finde, dieser Film hat so einen krassen Flow.
Ja, also der float so, und hat einen Drive und schafft es so clever, also der hat eine so clevere Struktur,
ja.
Weil der halt eben auch irgendwie alles, was du dir von diesem Film erhoffst, bietet der auch. Also der hat sowohl geht der sehr tief in dieses politische Thema rein und den Krieg und gleichzeitig gibt er dir aber auch so viele Bilder von dem Fußballspiel und auch so viele Interviews von den Leuten, die damals wirklich Teil dieses Fußballspiels waren, also auch so ein Gary Lineker oder sowas und erzählt auch noch so ganz viel drumherum über Fußball, über die Regeln, über Sport und so weiter und so fort. Und es sieht geil aus. Also diese Doku hat einfach alles.
Ja.
Und ich würde einfach mal sagen, also dass die mich kriegt als Fußballfan, das war ja klar.
Ja.
Aber dich hat sie auch gekriegt.
Also 100%. Ich hab dem Film auch in meiner persönlichen Wertung 4,5 von 5 Sternen gegeben und ein Herz.
Ja, das heißt
das schon muss was heißen.
Ja.
Ja.
Nee, deswegen, The Match. Außerdem möchte ich auch noch kurz über einen Film namens The Beloved sprechen. Der ist aus Spanien. Der ist mit Javier Bardem. Der spielt die Hauptrolle, aber Seine Tochter im Film ist ebenfalls sehr großartig gespielt, genau wie Javier Bardem. Victoria Luengo, sorry, den Namen musste ich nachgucken. Ich kannte auf jeden Fall ihr Gesicht, das habe ich schon in einigen Filmen gesehen, zum Beispiel in The Room Next Doors oder so. Aber ja, auf jeden Fall ist das ein Film, der sehr gehypt ist in Cannes. Das ist auch so einer dieser Highlights, der aber immer wieder mit Sentimental Value verglichen wird, dem Film, der letztes Jahr für Furore gesorgt hat. Javier Bardem spielt nämlich einen sehr problematischen Regisseur, der sehr auf eine sehr schwierige Art und Weise mit seinen Stars umgeht. Und dann in einem Film, nämlich einem Film, der in der Wüste spielt, der aber auf Fuerteventura gedreht wird, seine Tochter casten möchte in einer Rolle und mit ihr zusammenzuarbeiten.
Das klingt saukrass nach Sentimental Value.
Und er und diese Tochter haben halt schon seit vielen Jahren auch gar nichts mehr miteinander zu tun. Und er hat halt auch schon längst eine neue Frau und zwei Kinder mit denen und hat sie auch komplett fallen lassen und so.
Krass, das klingt wie ein Remake tatsächlich.
Ich weiß nicht, wie sehr er sich hat von dem inspirieren lassen, aber
das kann ja nicht sein. Also ich meine, der wird ja schon zeitlich gedreht.
Es ist wieder einer dieser Double Feature, die einfach so zufällig dasselbe Thema behandeln.
Aber anscheinend ein sehr gutes Double Feature.
Ava Beloved fand ich extrem gut. Ich fand den echt spannend, ich fand den mitreißend. Die Tochter ist grandios, also Victoria Luengo. Javier Bardem spielt das phänomenal runter. Die Kameraarbeit und die ganze Form des Films ist extrem spannend, gerade für Filmfans, weil es halt ein Film in Film ist. Auch da sitzt du immer wieder im Schnittraum oder bist hinter den Kulissen. Sie hat, also ich lobe sie gerade so sehr, weil sie halt immer wieder in schauspielerisch so schwierige Situationen geworfen wird, weil sie halt sowohl diese Tochter spielen muss, als auch diese Tochter, die eine andere Rolle spielt.
Ah, okay.
Und das hat sie so phänomenal gemacht. Und es ist einfach, das ist altes Knowledge, dass einfach Schauspieler, die Schauspieler spielen in Filmen, die also spielen, dass sie spielen, dass das mit einer der Königsdisziplinen im Schauspiel ist und dass das so schwierig ist. Und das hat sie meiner Meinung nach meisterhaft geschafft.
Ja.
Und The Beloved ist unheimlich lustig. Der hat sehr, 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 sehr witzige Szenen.
Das ist sehr gut, weil in Cannes laufen tatsächlich auch sehr viele Filme, die super niederschmetternd sind.
Ja, das stimmt.
Also wenn du halt auch um 8.30 Uhr morgens dann irgendwie schon, oder was wir vor kurzem gesehen haben, so einen Film, der im besetzten Teil der Ukraine spielt, das zieht halt einen extrem runter.
Ja, Vesna meinst du, der war auch wirklich hart. Das war richtig harte Themen. Und Vivi Loft hat auch, der ist wirklich tragikomisch. Der hat unheimlich berührende, teils erschreckende Momente, aber auch Szenen, wo wirklich der gesamte Saal gelacht hat. Und ich mochte The Beloved wirklich sehr. Ebenfalls ein Film, der bei mir irgendwie im Gedächtnis geblieben ist, ist ein deutscher Vertreter namens, beziehungsweise teilweise Deutschland, Fatherland, also Vaterland.
Ja.
Da geht es nämlich um den deutschen Schriftsteller Thomas Mann, der 1949 nach Weimar reist. Ich glaube, um einen Preis anzunehmen, ich habe es jetzt gar nicht mehr richtig im Kopf.
Genau.
Ja. Und er wird begleitet von seiner Assistentin, die aber gleichzeitig seine Tochter ist.
Ja.
Thomas Mann, der halt schon hier einen Literaturnobelpreis gewonnen hat, reist dann mit seiner Tochter, die halt von Sandra Hüller gespielt wird, durch Deutschland und ist halt eine sehr besondere Persönlichkeit. Und Sandra Hüller muss halt damit klarkommen. Also auch wieder eine Vater-Tochter-Beziehung, die hier im Mittelpunkt steht. Und was soll ich sagen? Man muss dazu sagen, der Film ist schwarz-weiß.
Ja.
Er ist 4:3 oder 1,3 und so zu 1.
Ja.
Also, ne, fast quadratisch, nicht ganz. Und er ist aber dafür nicht 4 Stunden lang, wie man jetzt vermuten könnte, sondern nicht mal 90 Minuten. Der ist sehr, sehr kurz.
Perfekte Länge für Film.
Perfekte Länge für Jonas. Und ich finde, die beiden Darsteller, hier Hans Zischler und Sandra Hüller, spielen das phänomenal. Und der Film kam auch extrem gut an in Cannes. Und ich fand den sehr geistreich, aber auch extrem unterhaltsam. Es gibt sicherlich ein paar historische Ungenauigkeiten. Das wurde wohl hier und da mal irgendwie bemängelt. Aber trotzdem da irgendwie
in es ist keine Doku.
Es ist keine Doku, das zum einen. Und vor allem, es ist eine Zeit, die wir selten im Film sehen.
Ja.
So in Deutschland, das aufgeteilt wird von also, es ist quasi ja noch vor der DDR oder
ja.
Also
es gibt auch am Anfang, da haben wir auch schon drüber geredet, nach dem Film, es gibt so eine Sequenz von Auto durch, das noch so halb zerstörte Frankfurt durchfährt.
Ja.
Und so sieht man das halt meistens nicht, weil die meisten Filme spielen, also die deutschen Filme, die im Zweiten Weltkrieg spielen, also die spielen halt meistens im Zweiten Weltkrieg und nicht so kurz danach. Und ich kann das auch nur unterschreiben. Ich fand diese Beziehung zwischen dem Vater und der Tochter. Das war so interessant, weil es halt nicht nur quasi so diese emotionale Ebene gibt, die halt so sehr reserviert ist, sondern weil die beiden halt auch so professionell, also quasi so zusammenarbeiten.
Auf jeden Fall, ja. Und dadurch entsteht so eine sehr vielschichtige, komplexe Beziehung zwischen den beiden und eine ganz besondere Dynamik. Und ich glaube, ich muss nur Sandra Hüller sagen und die meisten wissen, was man da erwarten könnte.
Ja.
Komm, wir reden drüber. Ich will noch über dieses eine Screening sprechen.
Das noch abgefahrener war als Jim Queen?
Ja, ich glaube ja. Ich habe mir richtig viele Notizen dazu gemacht. Das könnte eigentlich ein eigenes Video werden.
Das könnte ein eigener Kanal werden.
Am 15. Mai 2026 wurde nämlich Cannes-Geschichte geschrieben. John Travolta erhielt zur Überraschung aller eine Ehrenpalme, weil er seinen eigenen Film vorgestellt hat, nämlich Propeller. One-Way-Round-Coach-Trip. Irgendwie so, der hat noch so einen Beititel.
Ich weiß nicht, ich bin diesen Titel einfach so wahnsinnig lustig. Propeller.
Propeller, ja. und der Film ist lustigerweise nur eine Stunde lang. Und ich hatte schon im Vorfeld, war mir nicht so ganz klar, wird John Travolta da sein oder nicht. Zu meiner Überraschung, er war da und kam dann auf die Bühne mit einem Gesicht, das bis in alle Ewigkeit geliftet war. Wobei, ich behaupte das jetzt einfach so ins Blaue hinein, aber es ist schon relativ, ich glaube, sehr viele haben das gesehen.
Es war schon eine Erscheinung
und er ist halt wirklich mit dieser Stimme von John Travolta, die ich nicht nachmachen kann, hat er. Und das wusste er auch nicht. Er hat wirklich dann auf der Bühne eine Ehrenpalme geschenkt bekommen. Und das hat ihn komplett kalt erwischt. Und dann gab es so einen kleinen Talk mit ihm. Und dann durfte ich Propeller sehen, der übrigens auf Apple TV Plus starten wird, weil es eine Apple TV-Produktion ist.
Das ist auch der Grund, warum ich nicht mitgegangen bin in das Screening.
Es war aber schon ein irres Gefühl, auch wirklich mal einen Film zu sehen, da in Cannes im Kino, der nur eine Stunde lang war. Aber was soll ich sagen? Die größte Überraschung ist, dass der Film keine Katastrophe ist. Also es geht um ein Buch, das er vor 30 Jahren geschrieben hat, das er jetzt selbst verfilmt hat als Regisseur.
Warum nicht?
Er spielt auch in einer kleineren Rolle mit. Es geht um einen Tag, um ein sehr, sehr Schicksal, also einen sehr bedeutenden Tag in seinem Leben als Kind. Nämlich als er 8 Jahre alt war, zog er mit seiner Mutter von New York nach L.A. Und sie buchten dafür ein Flugzeug. Also nicht, sie charterten kein Flugzeug, sondern es war schon ein Linienflug. Das war nur eine Zeit, in der gerade die Jets so die Herrschaft im Linienfliegen übernommen hatten.
Und noch nicht so. Der Propeller. Also nicht mehr.
Also nee, und die Propellermaschine wurde halt abgelöst. Aber Propellermaschinen waren deswegen, die waren langsam und irgendwie billiger. Und deswegen hat halt die Mutter, weil sie nicht viel Geld hatte, nämlich eine scheiternde Schauspielerin war, die hat halt einen Propellerflug gemietet. Und das waren quasi, es gab 3 Zwischenstopps. Also sie mussten 4-mal fliegen mit so einer Propellermaschine. Und es begleitet wirklich dann den 8-jährigen John Travolta, der hier aber auch namentlich nicht genannt wird, den kleinen Johnny, wie er halt morgens das Haus verlässt, um halt mit seiner Mutter dann zum Flughafen zu gehen und dann nach L.A. zu fliegen und dann am nächsten Tag halt ankommt.
Das ist absurd.
Das ist komplett absurd. Und währenddessen gibt es immer wieder ein Voice-Over von John Travolta, das so wirkt, als hätte er es gerade irgendwie einen Tag vorher in sein iPhone so reingesprochen mit einem Kater. Ist auch keine gute Soundqualität gewesen in dem Kino. Und der Film hat ein paar Lacher geerntet, hat einen okayen, nostalgischen Look und ist so, ja, der ist so seicht.
Ja, aber ich glaube, du hast den Film in diesem einen Moment geschaut, in dem man ihn auf jeden Fall anschauen sollte.
Ja, auf jeden Fall.
Mit John Travolta.
Auf jeden Fall. Und es ist halt auch so witzig, weil dieses Screening war so wild. Also erstmal, der gesamte Saal war ausverkauft. Das ist jetzt nicht so überraschend, aber da saßen sogar Leute auf den Treppen und standen im Gang herum und standen da 2 Stunden lang. Leute haben daraus spontan so eine Gala-Premiere gemacht. Also man soll sich ja schon für alle Screenings irgendwie so ein bisschen schicker kleiden, aber es gibt halt auch noch Galas-Premieren, wo man wirklich nur im Smoking und Lackschuhen und so rein darf. Und das war eigentlich keine. Und trotzdem kamen Leute in Abendgarderobe und Smoking und so. Und ich saß da so in Hemd und Jeans. Und es war halt einfach geil, weil John Travolta ist einfach so ein Nerd, was Luftfahrt angeht, dass es in diesem Film permanent um Abflugzeiten geht, um irgendwelche Spezifikationen dieser Propellermaschine, um.
Also, das auch. Ich meine, ich finde es ja super spannend, wenn Leute über ihre Leidenschaften reden.
Ja.
Aber das klingt so, als ob das ein bisschen zu spezifisch gewesen wäre, teilweise.
Ja, das war definitiv ein bisschen zu spezifisch. Ja, Propeller ist einfach, der Film ist so ein Fiebertraum. Also, es passieren dann halt auf der Reise passieren so ein paar weirde Sachen. Also, zum Beispiel kriegt er so ein elektrisches Spielzeug, Flugzeug geschenkt. Er darf ins Cockpit zu den drei Piloten der Propellermaschine, wo Sexjokes gemacht werden. Dann ist da so ein mental nicht gesunder Passagier, der zu einer Nervenheilanstalt, also zu einer Psychiatrie geflogen wird, der dann irgendwie eine Episode hat, eine schizophrene Episode. Es gibt Turbulenzen, schwierige Wetterbedingungen und eine Mutter, die wirklich ständig auf der Suche nach dem nächsten Flirt ist und permanent zu viel trinkt. Und der kleine Johnny, der 8 Jahre alt ist, lernt dann auf einem der Flüge die 21-jährige, hochattraktive Doris kennen. Das ist eine Flugbegleiterin, die ja sich sehr, die sehr bezaubert ist von diesem 8-jährigen Jungen und ihm immer wieder Sachen zeigt im Flugzeug, ihm immer wieder sowas schenkt und so weiter. Merkt ihr mal diese 21-jährige Doris?
Ja.
Auf dem letzten Flug, Doris schenkt ihnen nämlich, so ähnlich ist es, aber Doris, also die eine Flugbegleiterin, schenkt ihnen dann ein Upgrade und sie dürfen beim letzten Flug von der Propellermaschine in den Jet.
Ach, Jackpot.
Und dann beim Landen ist plötzlich ein Kamerateam da und der junge 8-jährige Johnny versteht nicht, warum. Und dann stellt sich heraus, der Pilot dieser Maschine hat damit seinen letzten Flug und geht in den Ruhestand nach so und so vielen Jahrzehnten des Fliegens und wird interviewt. Und es ist natürlich John Travolta, der sich da selbst spielt. Und vor den Kameras spricht er halt ein bisschen über die Liebe zum Fliegen und was es bedeutet, die Lüfte zu erobern. Und dann nimmt er sein Abzeichen und schenkt es in einem Full-Circle-Moment dem jungen 8-jährigen Johnny.
Ja.
Und dann erfahren wir noch so im Epilog so ein paar nette Details. Zum Beispiel, dass dieser 8-jährige Johnny die 21-jährige Flugbegleiterin Doris einmal heiraten wird.
Das ist so absurd.
Das ist so ein Anakin Padme-Moment.
Yes.
Und nicht nur das. John Travolta hat in der Rolle der 21-jährigen Doris Ella Bleu Travolta gecastet, seine eigene Tochter.
Ja, gut. Das zum heißt, Thema Full-Circle-Moment.
Ja, das heißt, er hat seine eigene Tochter als sein Love-Interest quasi gecastet. Will ich nur mal kurz gesagt haben, ist also, weird.
Im Schwarzwald ist das normal.
Im Schwarzwald ist das normal. Ja, gut. Man darf bei all den Sachen, ne, wir loben ab und zu mal Tom Cruise und John Travolta und so. Und dieser Film ist wirklich auch okay. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die beiden einfach die prominentesten Mitglieder von Scientology sind. Das will ich nur noch mal hier gesagt haben. Ich habe jedes Mal diese Gewissensbisse, wenn ich über die beiden spreche. Das ist jetzt nur mal in der Welt.
Ja.
Sollen wir zu den Starts der Woche kommen?
Oder? Gerne.
Ja, kommen wir zu den Starts der Woche. Ach so, und bevor wir zu den Filmstarts kommen, bevor gleich Starts der Woche eingespielt wird, wir haben eine Letterboxd-Liste, wo wir alle unsere Filme, die wir gesehen haben, teils zusammen, teils einzeln, haben wir da eingepflegt. Die packen wir euch in die Shownotes und unter das Video in die Infobox.
Genau, ist einfach so ein Ranking von uns, dass ihr einfach wisst, so wenn ihr jetzt hier 5 Cannes-Filme schauen wollt, dann könnt ihr da reingucken.
Auf jeden Fall. Ja, let's go.
Starts der Woche.
Ja, zum einen startet natürlich, das ist wohl der größte Start diese Woche, das neueste Star-Wars-Abenteuer im Kino nach, was war der letzte Star-Wars-Film? Die Rückkehr.
Solo.
Kam Solo nach Rise of Skywalker raus?
Vor.
Ja.
Rise of Skywalker.
Ja, Rise of Skywalker. Ja. Und jetzt gibt's wieder Star Wars im Kino, nämlich Mandalorian und Grogu. Den haben wir jetzt natürlich durch Cannes verpasst. Und ich find's auch sehr schade, dass er nicht in Cannes gezeigt wurde. Ich wollte ihn sehen und ich werde ihn noch sehen.
Wir haben nur gehört, dass der so mediocre ankommt.
Ja, viele Leute kritisieren, dass es einfach nur eine längere Mandalorian-Episode wäre.
Ja.
Aber ich frage mich auch, ist nicht genau das, was man will von einem Mandalorian? Aber ich habe den Film halt nicht gesehen und kann es nicht sagen. Wir haben auf jeden Fall eine Kritik dazu veröffentlicht auf unserem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back. Lenny, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Außerdem startet die Woche ein Film namens In the Grey von
Guy Ritchie.
Ja, das heißt, wir haben wieder Action-Thriller-Kost, vielleicht vom Feinsten. Ich glaube, bei uns im Team konnte niemand den Film sehen. Ja.
Also ich muss auch sagen, Guy Ritchie hat so in den letzten Jahren sein Mojo verloren. Ich liebe halt seine Filme. Das sage ich jedes Mal, wenn so ein neuer Film rauskommt. Ich liebe Snatch, ich liebe Bube, Dame, König, Gras. Ich mag King Arthur, ich mag Rock'n'Roller.
Codename Uncle.
Codename Uncle. Aber Fountain of Youth war wirklich eine fucking Frechheit.
Ja, der hat in letzter Zeit leider einige Filme gemacht, die nicht so gut waren. Mal gucken, wie In the Grey ist. Da geht es um einen Diktator, der sich ein riesiges Vermögen geschnappt hat und drei Elite-Agenten, die das Geld auch wieder zurückholen sollen. Die werden gespielt von Jake Gyllenhaal, Henry Cavill und Isa Gonzalez. Es startet außerdem ein Film namens Mother Mary. Worum geht's da, Jonas? Weißt du das?
Es geht um Mutter Mary.
Es geht um einen Popstar namens Mother Mary und es ist ein Drama. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, Lenny hat uns dazu eine Sprachnachricht geschickt, da bin ich jetzt sehr gespannt.
Ja.
Mother Mary ist der neueste Film von David Lowery und David Lowery, der macht ja eher so unzugängliche Filme wie zum Beispiel The Green Knight oder A Ghost Story und Mother Mary ist jetzt so sein insgesamt unzugänglichster Film, würde ich sagen. Also vielleicht nicht die beste Werbung, die man für den Film machen kann, aber ich finde ihn trotzdem richtig, richtig gut, denn es ist so ein Vibe. Es geht um Mother Mary, die ist so eine Pop-Ikone und die startet ihr Tour-Comeback, will dafür aber so ein richtig cooles Outfit haben. Das Problem ist, sie hat sich damals mit ihrer Designerin zerstritten und jetzt will sie aber von ihr nochmal ein richtig tolles Outfit haben und deswegen fährt sie zu ihr und die beiden versuchen ihren jahrelangen Streit so beiseite zu legen. Also es ist so ein Kammerspiel. Aber das Ding ist, dabei bleibt es nicht. Es geht auch noch um Geister. Ja, wie das irgendwie dazu kommt, das müsst ihr selbst sehen. Ich finde es trotzdem so sehr, sehr interessant. Es ist wirklich ein Vibe, dieser Film. Er macht, er hat mich sehr mitgenommen, auch wenn ich mit einem riesigen Fragezeichen am Ende da stand. Aber das Schauspiel von Anne Hathaway und Michaela Cole ist amazing und der Soundtrack sowieso, weil Charlie XCX hat hier dran mitgewerkelt und ich finde, das kann man sich auf jeden Fall gut geben und ich fand den ganz toll.
Spannend. Also Lenny hat mir tatsächlich richtig Bock gemacht auf den Film gerade.
Ja, ich muss aber auch sagen, ich mag David Lowery als Regisseur nicht ganz gern.
Oh, ja.
Der hat ja Pete's Dragon gemacht.
Mhm. Ich mag Pete's Dragon total gerne.
Ja, sowieso. Aber ich finde auch, The Green Knight ist so ein Film, der wirklich. Wir reden sehr viel über The Green Knight. Wir haben ja auch mal irgendwann so ein Pen and Paper zu Green Knight gespielt. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass der trotzdem noch unterm Radar fliegt.
Ja, komplett. Ja. Komplett.
Der kam halt so. Gerade wieder, als Corona wieder so ein bisschen passé war, kam der raus. Und ich glaube, das hat dem nicht geholfen.
Das ist auch sehr weird einfach, der Film.
Ja.
Aber ja, Jonas, das waren die Starts der Woche. Was steht für uns jetzt noch an für den Tag? Fahren wir gleich noch mal ins Palais runter mit dem Bus oder gehen zu Fuß und schauen uns noch ein, zwei Filme an? Oder was ist der Plan für
heute? Dafür sind wir hier, ne?
Wir sind nicht hier,
um unser körperliches und seelisches Heil zu hören. Wir wollen einfach Filme gucken.
Ich werde das wahrscheinlich wohl auch machen. Ich muss aber auch noch packen, weil ich morgen Mittag halt los muss. Aber
morgen Mittag, Albert, du kannst noch die ganze Nacht Filme durchgucken und in einem Flugzeug schlafen.
Ja, ich glaube aber tatsächlich, morgen früh haben wir auch noch einen Film, auf den ich mich sehr freue. Nämlich ein neuer Quentin Dupieux von dem Regisseur, der wunderbare Filme, der jedes Jahr ein bis zwei Filme macht und die sehr absurd sind. Sein erster Animationsfilm, da bin ich jetzt sehr gespannt drauf, den sehe ich morgen früh. Und dann heißt es, ab zurück nach Köln, zurück in den grauen Alltag, wobei wir genau die Regenzeit in Köln abgepasst haben, weil hier das Wetter natürlich sehr, sehr viel besser ist als in tristen Deutschland.
Ich finde, das macht aber auch noch mal so den Vibe aus.
Ja, definitiv.
Kann es halt auch, das liegt halt am Mittelmeer. Das ist eine französische Stadt. Das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Du kommst aus dem Kino raus, hast strahlenden Sonnenschein, überall sind Palmen und sowas. Das hat schon Vibe.
Also das Schöne ist wirklich, wenn du irgendwie tatsächlich mal eine Stunde hast zwischen den Filmen oder so, wo du mal Pause machen kannst. Ich habe mich da wirklich teilweise einfach an den Strand gesetzt oder gelegt. Und einfach kurz gechillt oder kurz die Augen zugemacht oder so.
In Köln kannst du dich an den Ring setzen.
Ja, genau. Und dir, keine Ahnung.
Abgase einatmen.
Abgase oder Crackrauch. Deswegen, also das ist schon definitiv ein Vibe hier. Man muss aber auch dazu sagen, wenn wir über die, es ist ja nicht alles positiv, mir geht das hier teilweise schon auf den Sack, wie voll es hier ist.
Ja,
also es ist sehr, sehr voll.
Vor allem, wenn man von dem einen Kino zum anderen muss und da sind so viele Leute.
Ja, wirklich. Also
und man hat nur 20 Minuten Zeit, um den nächsten Film zu kommen.
Ja, das klingt jetzt so nach Luxusproblem, ist es natürlich auch, aber das ist teilweise so überfüllt hier, also man darf wirklich nicht klaustrophobisch veranlagt sein.
Also in Cannes ist es literally ein Luxusproblem.
Ja, das stimmt. Aber auch zum Beispiel, was ich spannend finde, obwohl das ja schon ein bisschen disziplinierter ist, das Kinopublikum, ist es ja schon auch so, man ist ja ständig auf der Suche nach dem nächsten Ticket. Ticket oder will ständig neue Tickets holen oder guckt irgendwie jeden Tag vier Filme. Leute hängen erstaunlich oft, auch teilweise während des Films, mit dem Handy im Saal.
Ja.
Und das nicht unbedingt immer nur wegen Second Screen. Ich sehe ganz oft, wie Leute irgendwie auf der Ticketseite sind. Und das ist irgendwie auch Teil der Wahrheit.
Das ist, ja, du hast von Crack geredet. Es macht auch ein bisschen süchtig, noch den nächsten Film mitzunehmen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich freue mich zum Beispiel auch wieder auf gemütliche Kinositze. Von denen hatten wir nicht so viele in letzter Zeit.
Und oder mal ausschlafen.
Ja, oder mal ausschlafen, das wäre auch mal wieder schön. Ja, ihr solltet den Podcast uns zuliebe und ich weiß, es ist alles so ein bisschen, wir sind hier in Cannes unterwegs.
Das ist incroyable.
Wir haben ja wirklich eine schöne Zeit und genießen die Zeit und es ist natürlich auch ein riesiges Privileg, hier sein zu dürfen wegen der Akkreditierung, aber auch überhaupt so eine Dienstreise zu machen. Wir fühlen uns sehr geehrt. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen was von diesem Vibe und dieser guten Stimmung auch zurückgeben. Deswegen, falls das der Fall ist, bewertet den Podcast gerne positiv. Das würde uns sehr freuen. Und ja, ansonsten hören wir uns aus Deutschland wieder nächste Woche am Freitag um 17 Uhr.
In alter Frische.
In alter Frische. Bis dann. Ciao. Auf Wiederhören.
Und wie kannst du den Film sehen? Ich
fand ihn cool.
Ja.
Ja.
Schön. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Ja, mein Name ist Desodog, ihr seid hier in Kreuzberg, 36.
Dennis Kuspert war nicht nur als Rapper Desodog bekannt, sondern später auch als Terrorist Abu Talha al-Almani.
An Merkel und Innenminister und Außenminister, ihr führt Dschihad in unseren Ländern und wir werden den Dschihad in eure Länder bringen.
Ich bin Azadeh Peshman und wie der Gangster-Rapper von den Kreuzberger Straßen zum IS nach Syrien kam, erzähle ich im Podcast Deso, der Rapper, der zum IS ging. Hört jetzt rein.
Das war ein Podcast von Funk.